Herzlich willkommen bei einer neuen Folge des Podcasts zum Buch Geheilt statt behandelt. Vom Ende der Medizin, wie wir sie kennen und warum Ihre Gesundheit eine Zukunft hat. In diesem Herbst hat die Zahl der Pilzvergiftungen enorm zugenommen. Welcher Pilz ist die Hauptgefahr? Wie kann man Vergiftungen vermeiden? Was ist mit Pilzbüchern und Apps? Was macht man beim Verdacht? Und was ist mit der Strahlenbelastung nach Tschernobyl? Kann man den mit Laiengeräten messen? Darum geht es heute. Und die heutige Episode wird gesponsert von Taledo Medical. Taledo Medical ist die kostenfreie Plattform des EU-finanzierten Startups Taledo zur diskreten Karriereplanung exklusiv für Ärztinnen und Ärzte. Mithilfe künstlicher Intelligenz wird das Matching von Kandidat und Vakanz automatisiert und wertvolle Zeit im Bewerbungsprozess gewonnen. Erfahren Sie mehr unter www.taledo-medical.de. Ja, jedes Jahr gehen etwa 1000 Pilzvergiftungen und Verdachtsfälle bei den Giftinformationszentren der verschiedenen Länder ein. Und dieses Jahr sind es knapp 50% mehr. Da lohnt es sich also ein bisschen einzusteigen. Was sind eigentlich Pilze? Sie sind keine Pflanzen, sind auch keine Tiere, sind eine eigene Gruppe. Und der größte Teil der Pilze ist unter der Erdoberfläche. Das, was wir als Pilz sehen, ist lediglich nur die Frucht. Die größten Pilze der Erde wurden erst im Jahr 2000 entdeckt, und zwar ein Hallimasch. Der hat essbare Früchte und sein unterirdisches Pilzgeflecht erstreckt sich über 9 Quadratkilometer. Das ist eine Fläche von etwa 1200 Fußballfeldern. Und eine Genanalyse an verschiedenen Stellen hat tatsächlich belegt, dass das Pilzgeflecht zu ein und demselben Pilz gehört. Und der wächst dort seit 2400 Jahren im Malheur National Forest in Oregon in den USA. Und auch in der Schweiz, in Europa, gibt es so ein Riesenexemplar des dunklen Hallimaschs. Der misst dort fast 50 Fußballfelder und ist über 1000 Jahre alt im Nationalpark im Graubünden. Und noch ein Funfact, wenn unter der Rinde eines Baumes ein grünliches Licht hervordringt, ist das möglicherweise ein Baum, der von dem Hallimaschpilz befallen wurde und der sich dort eingenistet hat. Wenn die Temperatur und die Feuchtigkeit stimmen, dann kann dieser Pilz den natürlichen Leuchtstoff Luciferin abbauen und dabei entsteht eben dieses grüne Licht. Und noch ein Funfact, das wurde Ende des 19. Jahrhunderts benutzt, um bei Kriegs-U-Booten die Messgeräte und die Uhren zu beleuchten. Da hat man Korkstücke genommen, die mit Hallimasch überwachsen waren. So, jetzt zu den Giftpilzen. In Europa gibt es etwa 2.500 bis 10.000 Pilzarten und weltweit sogar ca. 100.000 verschiedene Pilzarten. Und in Europa sind etwa 150 von diesen Pilzarten für den Menschen giftig. Der bekannteste Giftpilz ist natürlich der Fliegenpilz. Der ist Pilz des Jahres 2022 übrigens. Aber es ist nicht der gefährlichste und nicht der Pilz, bei dem die meisten Vergiftungen passieren. Sie alle kennen wahrscheinlich solche Pilzbücher und Apps, übrigens Google Lens, das ist entweder eine App für diejenigen, die Android haben, oder für iPhone-Besitzer kann man in die Google-App gehen und dann rechts auf das Kamerasymbol klicken. Das erkennt alles, das ist wirklich ganz erstaunlich, ob Möbelstücke oder Pflanzen, und gibt auch an, Pilzberater zu sein. Und dann gibt es noch verschiedene Apps auf dem Smartphone, wo man den Standort eingibt und ein Foto vom Pilz aufnimmt und dann erscheint eine Auswertung. Entweder so ein Essbesteck als Symbol, kann man also essen, oder Totenkopf, Finger weg. Das Giftinformationszentrum Nord in Göttingen warnt jedoch davor und auch die Deutsche Gesellschaft für Mykologie ist sehr, sehr skeptisch. Keines dieser Bücher und Apps kann einen unerfahrenen Anwender sicher durch diese Vielfalt an Pilzarten und Fruchtkörperformen im Wald führen. Und wer sich das zutraut als grober Laie, handelt wirklich fahrlässig mit seiner Gesundheit. Das Ziel solcher Apps könnte sein, einen geübten Anfänger oder Fortgeschrittenen durch einfache Bedienungsweise bei der Bestimmung zu unterstützen und das Wissen vielleicht aufzufrischen. Das könnte möglich sein. Sieger einer App-Bewertung durch die Deutsche Gesellschaft für Mykologie war die App Meine Pilze von Klaus Bornstedt. Die gibt es allerdings nur im Google Play Store. Ansonsten gibt es noch ganz viele Ratschläge, wie man angeblich Pilze erkennen kann. Ein sich verfärbender Silberlöffel, ein Farbwechsel einer Zwiebel beim Kochen oder eine Farbreaktion beim Beträufeln des Pilzextrakts auf einer Zeitung mit Salzsäure. Das sind alles Hausmittel und völlig ungeeignet, Gift- und Speisepilze zu unterscheiden. Auch Tierfraßspuren am Pilz bieten überhaupt keine Sicherheit. Zum Beispiel der grüne Knollenblätterpilz ist für den Menschen tödlich und wird von Kaninchen und anderen Tieren aber vertragen. Dennoch gibt es eine einfache Hilfestellung bei der Unterscheidung, ob ein Pilz in die Pfanne kann oder besser im Wald gelassen wird. Und zwar genügt dazu ein Blick auf die Unterseite des Pilzhuts, nämlich der sogenannten Fruchtschicht. Wenn man dort Röhren oder Leisten sieht, ist der Pilz vermutlich nicht giftig. Man unterscheidet also Röhrenpilze, Leistenpilze und die riskanten Lamellenpilze. Bei einem Röhrenpilz sieht diese Fruchtschicht wie ein Badeschwamm in etwa aus. Beispiel dafür ist der Steinpilz, der aber auch mit dem Gallenröhrling verwechselt werden kann. Und von diesem Röhrenpilz sind nur ganz wenige Arten giftig, nämlich der Satansröhrling, der macht Bauchkrämpfe, oder der Bitterröhrling zum Beispiel, der kann ein ganzes Essen verderben. Aber es gibt keine Röhrenpilzart, die lebensbedrohlich giftig ist. Daher sind diese Röhrenpilze die beliebtesten Anfängerpilze. Auch in der Regel ungefährlich sind Leistenpilze, zum Beispiel die Eierschwämme, und riskant sind eben dann die dritte Art, die Lamellenpilze. Typische Vertreter sind allerdings auch der essbare Champignon, aber auch der sehr giftige Knollenblätterpilz, den ich schon mal genannt habe. Wie kann man jetzt Leisten und Lamellen unterscheiden? Leisten sind fest mit dem Fleisch verbunden und Lamellen, die kann man meist vom Fleisch leicht lösen. Das sind also die potenziell gefährlichen Pilze. Und ein Merkspruch lautet: Mit Röhren kannst du gehen, Lamellen bleiben stehen. Allerdings, Schlussfolgerung nochmal, es gibt keinen einfachen Test, der feststellen kann, welcher Pilz giftig ist. Der beste Rat ist, keine wilden Pilze zu essen, sondern sie im Supermarkt zu kaufen. Was sind Vergiftungssymptome? Da muss man unterscheiden, vor allem was den zeitlichen Ablauf betrifft. Es gibt Vergiftungen, die haben eine ganz lange Latenzzeit von 6 bis zu 24 Stunden. Und das sind die gefährlichen Pilze leider, die potenziell tödlich sind. Und dann gibt es auf der anderen Seite Pilze, die nach einer sehr kurzen Latenzzeit, also von unter 6 Stunden, Symptome machen. Das ist zwar allein noch nicht aussagekräftig, aber in der Regel sind das die nicht so giftigen Pilze. 90% der tödlichen Pilzvergiftungen werden durch den grünen Knollenblätterpilz verursacht. Ein Esslöffel davon kann schon tödlich sein. Und diese Gifte werden auch beim Einfrieren oder beim Erhitzen nicht zerstört. Er kann mit dem Champignon verwechselt werden. Erkennen kann man das zum Beispiel, wenn man den Pilz rausdreht, das sollte man eigentlich immer machen, dann sieht man eben am unteren Ende diese knollenförmige Verdickung und die Lamellen sind eher weiß, beim Champignon eher rosabraun. Und zur gleichen Art wie der Knollenblätterpilz, nämlich die Amanita-Art, gehört auch der Fliegenpilz. Dieses todbringende Gift sind die Amatoxine. Und zwar hemmen die in Zellen das Enzym, das entscheidend ist, um von der DNA, also der genetischen Information, diese abzulesen und dann Eiweißmoleküle zu synthetisieren. Also was ganz, ganz Fundamentales, und sie schädigen vor allem die Leber. Die Vergiftung mit Knollenblätterpilz hat 3 Phasen. 12 Stunden lang passiert erstmal nichts und der Pilz schmeckt sogar sehr gut. Danach kommt die Magen-Darm-Phase. Da tritt dann Übelkeit auf, Bauchkrämpfe, starker, wässriger Durchfall und deswegen kommt es auch zur Entwässerung. Das sieht man dann daran, dass die Schleimhäute trocken sind, der Blutdruck abfällt und weil der Blutdruck abfällt, stellt sich Herzrasen ein. Dann gibt es eine vorübergehende Erholung von 2 bis 3 Tagen. Also hat man zumindest keine Symptome, aber in der Zeit wird die Leber unwiederbringlich geschädigt. Das sieht man daran, dass danach langsam die Leberenzyme im Blut ansteigen, Bilirubin, die Blutgerinnung ist gestört, das Gehirn wird betroffen und innerhalb von 3 bis 7 Tagen, das ist dann die 3. Phase, tritt der Tod ein mit Leberversagen, schwersten Gehirnsymptomen und auch Beeinträchtigung der Nierenfunktion. Es gibt kein Gegengift. Man kann nur die Aufnahme des Gifts aus dem Darm verhindern oder, wenn es dann schon im Blut ist, die Aufnahme aus dem Blut in die Leber. Und wenn es dann schon in der Leber ist, dann kann man noch eine Schwefelverbindung geben, die die Vergiftung minimiert. Und kurz noch ein Wort zum Fliegenpilz. Das ist eher ein Rauschpilz, obwohl er auch zu dieser Gruppe gehört. Da treten schon nach 30 Minuten bis zu 4 Stunden die ersten Symptome auf. Das sind dann Sehstörungen, man hat das Gefühl, betrunken zu sein oder zu schweben. Oder es gibt optische Halluzinationen, teilweise sogar eine fröhliche Stimmung. Aber es kann auch das Gegenteil geben, Niedergeschlagenheit oder gar Angst. Bei schwereren Vergiftungen mit dem Fliegenpilz kann es zu einer totalen Verwirrtheit kommen, Muskelzuckungen, Krampfanfälle oder Ohnmacht und magen-darm-mäßig Übelkeit, Erbrechen und Durchfall. Jeder Fall sollte möglichst ins Krankenhaus eingewiesen werden, weil es nie auszuschließen ist, dass es einen schweren Verlauf gibt. Und dann sollten solche Patienten im Krankenhaus betreut werden. Der Fliegenpilz hatte auch eine Rolle in einem Tatort, und zwar aus Münster. Ein Fuß kommt selten allein. Dort sucht nämlich der Vater von Kommissar Thiel einen Leichenfundort ab und sammelt Fliegenpilze. Und dann behauptet er, dass Eingeborene in Sibirien den Urin von halluzinierenden Schamanen getrunken haben, nachdem diese Fliegenpilze gegessen hatten, um dann von diesem Urin selber high zu werden. Bei dieser Methode sollten die Nebenwirkungen ausbleiben, aber den gewünschten Rausch solle man doch noch bekommen. Und das ist tatsächlich so. Im Körper wird der giftige Stoff Muscarin in das stärker berauschende Muscimol umgebaut. Ein Teil davon tritt aus dem Blutkreislauf ins Gehirn über. Dann hat derjenige, der die Fliegenpilze isst, eben diese rauschartige Wirkung. Aber leider auch die ganzen unerwünschten Nebenwirkungen. Und der größte Teil dieses berauschenden Muscimols wird im Urin ausgeschieden. Das nennt man dann auch den Soma-Trank. Der Rausch fällt dann so stärker aus und die unschönen Nebenwirkungen sind dann geringer. Wohlbekomm's. Eine Gegenmaßnahme sollte man bei einem Verdacht auf Pilzvergiftung auf gar keinen Fall machen. Eigentlich generell bei einer Vergiftung nicht. Nämlich kein Erbrechen auslösen. Das ist A, ineffektiv. Außerdem kann das Erbrochene in die Atemwege eingeatmet werden. Und die Herz-Kreislauf-Funktionen können beeinträchtigt werden. Ja, und dann gibt es noch eine andere Kategorie von Pilzen. Da geht es gar nichts um Essen, sondern geht es wirklich nur um den Rausch. Das sind Magic Mushrooms oder Psilocybin Mushrooms oder Shrooms genannt, Psilos, Zauberpilze, Blue Legs oder Liberty Caps. Das ist keine einheitliche Pilzgattung, außer eben, dass sie alle Psilocybin enthalten. Das ist ein Stimulator eines Neurotransmitters im Gehirn, der dann einen weiteren Neurotransmitter, also einen Übertragungsstoff zwischen Nervenzellen freisetzt und das vor allem im sogenannten limbischen System. Da finden unsere Emotionen statt oder werden dort verarbeitet, Gedächtnis wird erzeugt oder im Frontallappen des Gehirns, also gleich hinter der Stirn. Dort findet unser Denken statt, Kurzzeitgedächtnis und Bewegung. So, und wenn man das sehr stark aktiviert, dann gibt es Euphorie, Halluzinationen, aber auch psychotische Zustände bis hin zu Unfällen oder als körperliche Symptome Übelkeit, Blutdruckabfall und deswegen wieder Herzrasen. Und ein generelles Problem, was wir haben, ist ja noch der Reaktorunfall von Tschernobyl. Seitdem sind bestimmte Pilz- und Wildarten, also Wildschweine zum Beispiel, in einigen Gegenden Deutschlands stark mit Cäsium-137 belastet. Das Bundesamt für Strahlenschutz gibt jedes Jahr einen Pilzbericht raus. Dort kann man genau nachlesen, in welchen Gegenden Belastungen stattfinden. Im Moment geht die Belastung langsam zurück, aber vereinzelt werden auch noch gigantische Werte gemessen. Höher belastete Pilze kommen vor allem in Regionen vor, in denen nach dem Reaktorunfall von Tschernobyl überdurchschnittlich viel Cäsium abgelagert wurde. Und das ist vor allem in Süddeutschland der Fall, im Bayerischen Wald. Es gibt Messgeräte, die das messen können. Also da muss man schon darauf achten, dass die Beta-Strahlung messen können. Die kosten allerdings 300 Euro. Wenn man ein Wildschwein geschossen hat und das verzehren will, essentiell, dass das gemessen wird. Bei Pilzen, denke ich, ist das ein leichter Overkill. Da sollte man halt eben nicht gerade im Bayerischen Wald oder in diesen Hotspots Pilze sein. Ja, dann fasse ich nochmal die wichtigsten Punkte zusammen. Essen Sie niemals Pilze, die Sie als Laie nur mit einem Buch, einer App oder dem Internet bestimmt haben. Besser wäre es, Sie besuchen mehrere Pilzkurse und machen sich zumindest zu einem Fortgeschrittenen. Die einfache Regel ist, mit Röhren kannst du gehen, Lamellen bleiben stehen. So kann man zumindest tödliche Pilzvergiftungen vermeiden. Die meisten, 90%, sind durch den Knollenblätterpilz verursacht. Und die meisten Maßnahmen erfordern eine Krankenhauseinweisung. Und was man als Laie nicht machen sollte, Erbrechen auslösen. Fliegenpilz sollte man nicht essen, sondern lieber den Urin dessen, der ihn gegessen hat, wohl bekommst. Und vor dem Sammeln sollte man sich über die Cäsiumbelastung in der Gegend informieren über den Pilzbericht. Viel Spaß beim Pilzesammeln oder, wie ich es mache, ich kaufe sie im Supermarkt. Tschüss!